Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von SwissQuote. Ja, wir haben seit gestern Abend Ergebnisse, die Reaktion an der Wall Street eher negativ, mit Ausnahme von United Air. Hier geht's nach den Zahlen bergauf. ASML in Europa enttäuscht, das setzt den KI-Sektor an der Wall Street mit unter Druck. Wir haben ansonsten die US Bank Corp, die Travelers Group und den Transportgiganten J.B. Hunt, allesamt mit Zahlen, die nicht wirklich begeistern. Die Werte stehen allesamt unter Abgabedruck. Bei Nike haben wir Rückenwind dank Adidas. Adidas hatte ein Pre-Announcement. Die Lage dort entwickelt sich besser, als man erwartet hat. Es bleibt ansonsten ja ein großes Fragezeichen. Wie wird Israel auf den Angriff des Iran reagieren? Das ist eine Wolke, die immer noch die Stimmung an der Wall Street einfängt. Die seit gestern Abend an der Wall Street gemeldeten Quartalszahlen fallen ja eher schlecht als recht aus. Wir haben überwiegend negative Reaktionen, unter anderem bei der Travelers Group, Versicherungskonzern, bei J.B. Hunt im Transportbereich. Die US Bank Corp kann auch nicht überzeugen. Auch hier geht's bei der Aktie bergab. Eine Ausnahme, die Aktien von United Air, hier geht's bergauf. Man weist einen Verlust aus von 15 Cent pro Aktie. Die Wall Street hatte mit einem Verlust von fast 60 Cent gerechnet und man muss bedenken, dass vor allem die Probleme der Boeing 737 MAX für den Verlust gesorgt hat. 200 Millionen Verlust durch das Grounding der 737 MAX. Ohne diesen Faktor hätte United Air einen Gewinn ausgewiesen. Abgesehen davon hebt man die Ertragsschätzungen für das jetzt angebrochene zweite Quartal leicht an. Der Wert kann also hier profitieren. Jetzt bleiben wir erstmal auf der Schattenseite. Wir haben die Aktien der Travelers Group auf der Verliererseite. Die Katastrophenverluste waren höher, als man erwartet hatte. Wir haben J.B. Hunt, großes LKW-Transportunternehmen mit einem Ergebnis, das deutlich unter den Erwartungen des Marktes lag. Wenn ein so großes Transportunternehmen enttäuscht, dann sorgt das immer auch für ein bisschen Sorge, was das makroökonomische Umfeld betrifft. Aber man darf bei J.B. Hunt nicht vergessen, dass hier vor allem große Überkapazitäten im Bereich LKW-Transport für den Ertragseinbruch verantwortlich ist. Das Makroumfeld hilft nicht, aber das eigentliche Problem sind Überkapazitäten in diesem Segment. Abbott Labs hat auch Zahlen gemeldet, ein bisschen besser als erwartet. Die Aktie reagiert kaum. Ich gehe mal zum Bankensektor über. Citizens Financial, die Aktie reagiert kaum auf die Zahlen. Der Ertrag höher, als man erwartet hatte. Die Kostenbasis wird gut gemanagt, die Rückstellungen für mögliche Kreditschieflagen niedriger als erwartet. Es ist also das gleiche Strickmuster wie bei allen anderen Banken auch. Immer wieder gutes Kostenmanagement und weniger Rückstellungen für Kreditausfälle. Wirklich überzeugend ist es trotzdem nicht, die Aktie reagiert kaum, während wir bei der US Bank Corp, ein relativ großes Bankhaus in den USA, Gegenwind sehen. Auch da lag der Ertrag pro Aktie leicht über den Schätzungen des Marktes. Auch da wurden die Kosten sehr gut gemanagt. Es gab aber, und auch da waren die Rückstellungen für Kreditschieflagen geringer, als man erwartet hatte. Aber es gibt zwei Schönheitsfehler. Der Bereich Nettozinseinnahmen für das Gesamtjahr wird nach unten revidiert. Das ist jetzt einer der ersten größeren Banken, die die Nettozinseinnahmen sogar reduziert. Der zweite Faktor, genauso wie bei der Bank of America, sehen wir steigende Abschreibungen im Bereich kommerzieller Kredite. Die Quote lag im abgelaufenen Quartal bei knapp 1,7%. Im Vorjahr waren es bei so 0,9%. Und im letzten vorhergehenden Quartal 1,4%. Das nimmt also langsam zu, sind natürlich große Kredite und das sorgt für Abgabedruck. Und wir sehen, genauso wie bei der Bank of America und auch bei JP Morgan übrigens, dass wir mehr Abschreibungen im Bereich der ausstehenden Kreditkartenverbindlichkeiten sehen. 4,3% der ausstehenden Kreditkartenverbindlichkeiten musste die US Bank Corp abschreiben. Im vierten Quartal waren wir noch bei etwa 3,6%. Das sind alles keine dramatischen Steigerungsraten, aber es zeigt einmal mehr, dass die Bonität der Kunden eben doch stellenweise ein bisschen nachlässt. So, jetzt will ich mal auf Europa zu sprechen kommen. Wir hatten die Zahlen von ASML. sehr wichtig natürlich im KI-Universum. ASML neben ARM ist im Prinzip Europas Antwort auf die KI-Werte bei uns an der Wall Street. Und bei ASML waren die Zahlen doch, ja, man muss sagen, ziemlich enttäuschend. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz bei 5,3 Milliarden Euro, 200 Millionen unter den Schätzungen. Die Buchungslage, 3,6 Milliarden erwartet wurden, 4,6 Milliarden, eine Milliarde Euro weniger, als man an der Wall Street erwartet hatte. Und die Umsatzaussichten für das jetzt laufende zweite Quartal verfehlen auch die Ziele. Und zwar rechnet das Management mit einer Spanne von 5,7 bis 6,2 Milliarden. Die Wall Street rechnete mit 6,5 Milliarden Euro. Also auch hier verfehlt ASML. Es dürfte den KI-Sektor hier ein Stück weit mit belasten. Wobei Supermicro zum Beispiel ja eigentlich ganz ordentlich performt hat, wenn man sich die Zahlen dort mal anschaut. So, dann haben wir Adidas. Adidas hatte ein Pre-Announcement. Man hat sich also zum Quartalsverlauf geäußert, besser als erwartet. Es gab in den letzten Tagen schon Aufstufungen bei Nike in der Hoffnung, dass auch dort die Situation jetzt besser wird. Die Aktien von Nike können also von den Meldungen bei Adidas mit profitieren. Louis Vuitton hat vor allen Dingen einen Vorteil. Man hatte vorher die sehr große Gewinnwarnung bei Kering. Und im Vergleich zu Kering im Luxusgüterbereich performt Louis Vuitton wesentlich besser. Die Umsätze, die organischen Umsätze sind um 3% gewachsen, exakt im Rahmen der Erwartungen. Und das, obwohl das Kerngeschäft, der Bereich Mode, Lederwaren, geringeres Wachstum hatte, als die Wall Street dachte. 2%, die Wall Street hatte über 3%, der Bereich Wein und Spirituosen. Minus 12%, die Wall Street rechnete mit minus 9%. Also das sind zwei Segmente, die bei Louis Vuitton gebremst haben, aber unterm Strich ist das Fazit, es hätte schlimmer sein können und der Wert müsste also hiervon eigentlich mit profitieren. Jetzt bleibe ich kurz bei den Ergebnissen. Wir haben heute Abend die Zahlen von Alcoa, von CSX, von Discover Financial und von SL Green und heute um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird das Beigebook gemeldet, der 12 regionalen Notenbanken hier in den USA, ein Bericht also zur Performance der Wirtschaft in den verschiedenen Bereichen der USA. Und an der Stelle möchte ich nochmal Jerome Powell ansprechen. Well, der Inflationstrend hat nicht den erfolgreichen die erfolgreiche Tendenz des letzten Jahres gehalten. No progress on the inflation front. Für mich war gestern vor allen Dingen eins interessant bei dieser Rede oder dieser Q&A-Session, an der Jerome Powell teilgenommen hat. Obwohl Jerome Powell also jetzt das sagt, was all die anderen Notenbanker eigentlich schon vorbereitend in den letzten zwei Wochen gesagt haben, hat der Markt nicht wirklich negativ reagiert. Im Prinzip bestätigt Powell das, was dem Markt schon kommuniziert wurde und was der Markt in weiten Teilen eingepreist hat. Und es kommt noch ein Punkt hinzu. Jerome Powell spricht davon, dass der Zeitpunkt der Zinsen oben länger gehalten wird. Aber er spricht nicht von Zinsanhebungen, sondern es wird immer noch von einem nahenden Zeitpunkt der Zinssenkungen gesprochen, nur wird das zu einem späteren Zeitpunkt kommen. So dramatisch neu war also nicht das, was Jerome Powell gestern tatsächlich gesagt hat, auch wenn einige versuchen, das anders zu interpretieren. Der Markt sagt alles und der Markt hatte darauf nicht wirklich groß reagiert. Das ist jedenfalls mein Fazit. Wenn der Markt jetzt groß reagiert hätte, würde ich sagen, ja, das ist eine dramatisch neue Kommunikation, aber der Markt hat das alles in den letzten Wochen bereits angefangen mit einzupreisen. Nochmal, Deutsche Bank, Bank of America rechnen in diesem Jahr nur noch mit einer Zinssenkung. Die Umfrage der Bank of America bei den globalen Fondsmanagern, die rechnen mit 2 Zinssenkungen in diesem Jahr, aber eben nicht mehr mit 5 oder 6 Zinssenkungen. Übrigens rechnet die UBS auch noch mit 2 Zinssenkungen, aber es wurde in den Raum gestellt, dass im nächsten Jahr die Zinsen sogar bis auf 6,5% angehoben werden müssten, wenn der Inflationstrend letztendlich gesehen klebrig bleibt oder die Inflation weiter nach oben läuft. Dass jetzt überhaupt das Thema von Zinsanhebungen vereinzelt auftritt, sagt mir, dass wir hier schon, was das Einpreisen betrifft, sehr weit gekommen sind. So, und jetzt komme ich zum Schluss nochmal zu einem Thema, das uns leider Gottes immer noch begleitet. Heute, laut der New York Times, wird das Kriegskabinett von Israel nochmals tagen. Und die New York Times betont, dass Israel versucht, einen Weg zu gehen, der letztendlich die USA beschwichtigt. Die USA wollen keinen ausgeweiteten Konflikt mit dem Iran sehen. Die USA wollen auch nicht Israel dabei unterstützen, den Iran mit anzugreifen. Gleichzeitig aber muss das Signal gesetzt werden, dass ein solcher Angriff auf Israel nicht geduldet wird. Es ist ein sehr, sehr schmaler Pfad, auf den Israel hier wandelt. Und anscheinend wird man wohl an diesem Wochenende entscheiden, wie letztendlich, welchen Weg man letztendlich einschlagen wird. Aber bis dahin gibt es das große Fragezeichen, was wird passieren? Und das bremst den Markt natürlich ein Stück weit ein. So, die Bank of America hat sich mal drei Szenarien angeschaut. Szenario 1, es gibt einen gezielten Schlag gegen den Iran, aber wir sehen letztendlich gesehen keine Ausweitung des Konflikts. In dem Fall müsste der Ölpreis eigentlich zurücklaufen, weil der Optionsmarkt dieses Risiko eines Angriffs bereits mit eingepreist hat. Außerdem werden wir im kommenden Jahr ein sehr vorteilhaftes Verhältnis von Angebot zu Nachfrage haben an den Ölmärkten. Mehr Angebot als Nachfrage. Der Ölpreis müsste also in einem solchen Punkt zurücklaufen. Szenario 2. Wir sehen einen Krieg mit dem Iran, der sich einige Monate hinzieht. Der Iran fördert täglich etwa 1,7 Millionen Barrel Öl, von denen 1,5 Millionen Barrel bei China landen. Die Bank of America glaubt in einem solchen Szenario, dass der Ölpreis, dass sich Brent um 30 bis 40 Dollar verteuern könnte. Wohlgemerkt darf man nicht vergessen, die OPEC-Plus-Staaten haben noch freie Kapazitäten, die in dem Fall ausgeweitet werden dürften. Das Szenario 3. Wir sehen eine Ausweitung des Konflikts auf die Straße von Hormuz. In anderen Worten, der Iran könnte versuchen, die Schifffahrt dort komplett auch im Bereich des Öls zum Erliegen zu bringen. In einem solchen Szenario könne der Ölpreis bis auf 50 Dollar, also um 50 Dollar, steigen. So, das sind die drei Szenarien, die man letztendlich gesehen mal in den Raum gestellt hat. Frage wird natürlich sein, was wird jetzt Israel tatsächlich machen? Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Thank you.